Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Eine Rega-Rettung. Unter Umständen eine teure Sache. Die Frage klar, wer zahlt die Kosten? Kann man als Rega-Gönner automatisch damit rechnen, dass zum Beispiel die Kosten damit deckt sind? Denn der Entscheid vom Bundesgericht gegen Tankstellenshops ist auch bei den Espresso-Hörerinnen und Hörern umstritten. Unser zweiter Thema-Tankstopp heute in der Sendung. Und auch das gibt's einmal an der Tankstelle. Gasflaschen. Espresso zeigt heute, auch wenn sie die Depotkarte von der Gasflasche verloren haben, das Geld muss nicht verloren sein. Viele ziehen jetzt in der Sommerferienzeit voraus und so manch einer stürzt sich in waghalsige Obentüre, manchmal auch mit Risikosportarten, zum Beispiel in den Bergen. Was aber, wenn es einen Unfall gibt? Wer zahlt die Rettungskosten und werden die Kosten auch übernommen, wenn man sich beim Wandern einfach nur so im Nebel verirrt? Cornelia Büttler.
Ganz klar ist, gerettet wird jeder. Egal, ob er sich auf einer halsbrecherischen Mountainbike-Tour verletzt hat oder einfach nur nicht mehr weiter mag. Der Christian Trottmann, Mediensprecher von der Rega.
Also Rettung bedeutet, dass eine Person sich in einer Lage befindet, wo für die Person Gesundheit oder ihr Leben in ernsthafter Gefahr ist. Das ist auch, wenn eine Gesundheitsschädigung noch nicht eingetreten ist. Rettung ist also mehr als nur ein Notfalltransport, sondern umfasst eben alle Massnahmen, die zur Rettung von einer betroffenen Person notwendig sind.
Ein normaler durchschnittlicher Einsatz von der Rega kostet zwischen 3.000 und 3.500 Franken.
In den Kosten sind die gesamten Kosten enthalten, die bei einem Einsatz anfallen, als Flugminuten, Einsatzpauschalen, sonstige notwendige und von der Rega angeforderte Rettungsmittel, wie zum Beispiel Suchhunde, Bergführer etc.
So ein Einsatz kann ein paar Stunden dauern, wenn aber noch Suchtruppen mehrere Tage unterwegs sind und noch verschiedene Notfallteams müssen aufgeboten werden, dann kostet es schnell einmal viel mehr. Für Gönner übernimmt die Rega-Stiftung die Rechnung. Bei Nichtgönner kommen die Versicherungen zum Zug.
Die Rega stellt Nichtgönner die Rechnung vom Einsatz zu und die müssen dann in der Regel die gesamten Kosten vom Rega-Einsatz zahlen. Nichtgönner können aber im Nachgang zu ihrer Kranken- oder Unfallversicherung die Rückerstattung der Kosten geltend machen oder die Kosten bei ihrer privaten Versicherung oder Unfallversicherung einfordern.
Die Rechnung landet dann zum Beispiel bei der SUVA auf dem Tisch. Der Markus Fuchs, Bereichsleiter für Versicherungsleistungen in der Deutschschweiz.
Also mit dem Gönnerbeitrag finanziert ja die Rega den Betrieb und die Infrastruktur. Das ist ja eigentlich ein riesiges Unternehmen und das zum Wohl von allen. Und wenn es jetzt zu einem Unfall kommt, dann erlässt die Rega in einem Gönner die Einsatzkosten, falls er keinen Unfall und Krankenversicherungsdeckung hat. Also falls nicht mehr oder irgendeine Krankenversicherung zahlt. Und die Praxis von der SUVA in solchen Fällen ist es, die Rettungskosten zu übernehmen und damit die Rega im Prinzip zu entlasten. Falls aber die Person, die verunfallt ist, eine private Versicherung hat, die solche Rettungs- und Transportkosten deckt, dann tun wir die mindestens teilweise überwälzen.
Nehmen wir also an, es hat einen Unfall gegeben mit Beinbruch irgendwo in einer Gröllhalde am Berg. Die SUVA muss jetzt entscheiden, wer wie viel an die Kosten von dem Unfall zahlt. Für das muss sie herausfinden, bei welcher Art von Sport der Unfall passiert ist.
Wir tun ja ständig evaluieren, welche Sportarten und Tätigkeiten als besonders gefährlich einzustufen sind. Aber wenn es zu Unfällen kommt, dann tun wir die Rettungs- und Transportkosten übernehmen. Aber in einer zweiten Phase kommt es dann je nach Art von dieser Tätigkeit oder Sportart eben zu einer Kürzung von den Geldleistungen. Geldleistungen, also beispielsweise Taggeld oder Rentenleistungen, die können gekürzt werden.
Die Rettungs- und Heilungskosten werden also gezahlt. Man muss aber damit rechnen, dass es Kürzungen gibt beim Lohnausfall oder der Invalidenrente. Das betrifft zum Beispiel Sportarten wie Downhill-Mountainbiken oder Motocross, die auf der sogenannten Wagnisliste von der SUVA stehen. Solche Sportarten gelten als absolutes Wagnis. Anders wird das Bergsteigen eingestuft.
Bergsteigen ist an sich eine gedeckte Tätigkeit, also das heisst, bei einem Unfall tun wir die Leistungen erbringen, aber wenn sich herausstellt im Nachhinein, dass ein Bergsteiger beispielsweise schlecht ausgerüstet war oder trotz schlechtem Wetter irgendwie in eine Tour eingestiegen ist, dann kann auch dort um 50% gekürzt werden. Das heisst, das wird dann zu einem sogenannten relativen Wagnis.
Keine Sorgen wegen Kürzungen muss man sich machen, wenn man sich als Wanderer blöden Fuß vertrampelt. Wenn man sich aber im Nebel verirrt und darum die Rettungskräfte braucht, kann es sein, dass man doch noch zur Kasse gebeten wird.
Also wir haben eine relativ klare Praxis. Vorausgesetzt ist eigentlich immer ein Unfall, oder? Wo muss passieren, dass dann nachher der Zuwa oder ein privater Unfallversicherer zahlt? Und bei diesen Rettungen von sogenannten Unverletzten, das ist sicher eine Grauzone, wo man dann die konkreten Umstände vom Einzelfall immer muss genau anschauen muss. Aber wenn er wirklich unverletzt ist und keine direkte Vorbestand hat, dann müssen wir das nicht übernehmen. Aber wenn er beispielsweise in einen Steinschlag hineinkommt und leicht verletzt ist oder einfach völlig durchnässt ist und die irgendwo noch gestürzt ist und verletzt ist, dann geht das zulasten vom Unfallversicherer.
Der Markus Fuchs, Bereichsleiter bei der Schweizerischen Unfallversicherung SUVA. Wer übrigens im Wallis verunfallt und dort zum Beispiel von der ER Zermatt gerettet wird, kann der Gönnerbeitrag bei der REGA Geld machen, die Rettungsgesellschaft vom Kanton Wallis. Und der REGA tun sich nämlich gegenseitig anerkennen. 4:09.
Espresso.
Zoben vor dem spontanen Grillen noch schnell Kohle kaufen und auf dem Heimweg spät in der Nacht einen Liter Milch holen. Tankstellen-Shops mit Öffnungszeiten fast rund um die Uhr sind praktisch. Die Frage ist nur, wie lange gibt es die noch, die Shops? Das Bundesgericht hat entschieden, 7 Tankstellen im Kanton Zürich müssen zurückbuchstabieren. Konkret, ein grosser Teil der Lebensmittel dürfen die Läden zwischen Nacht um 1 und am Morgen um 5 Uhr nicht mehr verkaufen. Ein Entscheid, der auch für andere Läden könnte wegweisen. Sie, Experten, nehmen jetzt nämlich an, dass das Urteil von den obersten Schweizer Richter könnte einen Domino-Effekt haben. So, wir haben von Ihnen wissen, was sagen Sie zu diesem Entscheid und würden Ihnen das Einkaufen in der Nacht fehlen? Im Studio bei mir jetzt Teddy Gilman mit einem Piegeli-Hörpost. Da sind gerade ein paar Mail reingekommen. Mir ist aufgefallen, da gehen die Meinungen, glaube ich, recht weit auseinander.
Ja, das ist so. Es ist alles dabei, angefangen von der Aussage, endlich sagt mal jemand, jetzt ist fertig, bis hin zu geht es eigentlich noch. Ich lasse mir doch von jemandem vorschreiben, wenn ich posten darf. Die Rosemarie Häberli, die schreibt zum Beispiel, ich finde es total daneben, dass der Staat sich da einmischt. Sie plädiert für ein Laissez-faire. Und auch der Martin Zanker findet so Vorschriften eine Frechheit in anderen Ländern. Da gibt es ja auch so 24-Stunden-Shops und die Schweiz ist wieder mal eine Insel mit dem Entscheid.
Und auch der André Rinker regt sich über den Entscheid auf. Er sei froh, wenn er im Notfall mal in einem solchen 24-Stunden-Shop posten könnte. Hinter dem Ganzen vermutet er vermutlich nur Futternheit der Grossisten. Aber eben, es gibt auch die Hörerinnen und Hörer, die sich über den Bundesgerichtsentscheid freuen.
Das andere Beigli, der Luciano Fasola zum Beispiel, hat kein Verständnis für das nächtliche Posten und schreibt, wie war es denn vor 30 oder 40 Jahren, als man zwischen Samstag um 4 und Montag um 8 oder sogar 13.30 Uhr nicht einkaufen konnte, sind da etwa viele Leute den Hungertod gestorben? Ganz sicher nicht, würde ihm wahrscheinlich die Espresso-Hörerin Annemarie Vogt zur Antwort geben. Sie findet, es gibt für nichts und niemanden einen Grund, nachts um 2 einkaufen zu müssen.
Ja, und aufgefallen, in Ihrer Mail ist mir auch noch der Vorschlag, diejenigen, die dies tun möchten, sollten mindestens ein Jahr lang nachts an einer Tankstelle arbeiten müssen. Könnte gut sein, dass sie danach ihre Meinung ändern. Ihr liegt also vor allem das Verkaufspersonal am Herz und eben die Bedürfnisse der Konsumenten.
Genau, und dass die unregelmäßigen Arbeitszeiten, die Nachtschichten, die natürlich schon anhängen, das ist auch für einen Haufen andere Grund, dass sie würden auf Tankstellen-Shop verzichten, die eigenen Bedürfnisse also zurückstecken. Der Rösli Fessler findet es wichtig, dass Nachtarbeit nur auf die dringend nötigen Fälle begrenzt wird und das Posten, das gehört ihrer Meinung nach da ganz sicher nicht dazu.
Einkaufen in der Nacht, ja oder nein, das sind Reaktionen aus der Hörerschaft gewesen und könnte nicht unterschiedlich sein, wie wir gemerkt haben, zum Schluss vielleicht noch das Mail von der Beatrice Filiger. Herzlichen Dank allen Verkäuferinnen und Verkäufern.
Espresso.
Haben Sie auch so einen Gasgrill daheim? Den haben Sie den Sommer sicher schon sehr gut können brauchen, praktisch jeden oben. In den letzten 4-5 Wochen hätte man können grillen, wenn man Zeit vielleicht hatte. Vielleicht haben Sie auch schon eine neue Gasflasche müssen kaufen. Aber wissen Sie noch, wo Sie die Depotkarte von der Gasflasche haben? Wenn Sie die nicht mehr haben, dann haben Sie nämlich ein Problem, je nachdem, wenn Sie die Flaschen im Herbst wieder umgeben wollen. Matthias Schmidt von der Konsumredaktion, wenn man keine Depotkarte hat, ist das ärgerlich. Die hat nämlich einen rechten Wert.
Ja, für Depotkarten von Gasflaschen zahlt man je nach Grösse, Art und Anbieter so zwischen 55 und 90 Franken Depot. Das ist natürlich ein rechter Batzen und deutlich mehr, als dass man fürs Gas selber zahlt. So eine kleine 5 Kilo Gasflasche zahlt man fürs Gas so gut 30 Franken. Das Depot ist also unter Umständen mehr als doppelt so teuer.
Und ohne Depotkarte ist man das Geld los?
Nicht unbedingt. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass sogar also Depotkarten verloren gehen. Das bestätigt auch der Anbieter, zum Beispiel der Ostschweizer Gasflaschenanbieter Flaga. Ich habe da geredet mit dem Chef, Antonio Matteo. Er hat gesagt, man kennt das Problem und gibt sich auch kulant.
Es kommt sehr oft vor, dass halt eine Kautionskarte verloren geht oder auch Vertriebsstellen keine abgeben. Und da sind wir kulant und zahlen die Kaution auch dann auszahlen, ohne Abzüge.
Ähnlich ist es auch bei anderen Anbietern, so zum Beispiel bei Esso, die beliefern neben der eigenen Tankstelle auch die Migros. Dort muss man in so einem Fall einen sogenannten Verlustschein ausfüllen und dann kommt man wieder so eine Depotkarte über. Ähnlich ist es, wenn man eine Vitogas oder eine Shell-Flasche hat, aber keine entsprechende Karte, dann muss man sich per Telefon, Internet oder Post registrieren. Man muss angeben, warum dass man keine Karte hat und dann kommt man gratis so eine Karte zugeschickt. Mit der Karte gibt es dann auch wieder das Depot zurück. Vitogas nennt das System Cashback, also Englisch für Geld zurück.
Man bekommt also das Depotgeld wieder zurück, auch wenn man Depotkarte nicht hat. Ist das überall so?
Ja, bei den grossen Anbietern haben mir alle gesagt, dass man sich da je nach Fall halt kulant zeigt. Ausser bei Pangas, dort hat man mir auf Anfrage keine Auskunft geben, wie man das handhabt. Man muss halt schon wissen, dass man das Geld überkommt. Das ist reine Kulanz vom Anbieter.
Als Konsument ist man also auch auf der Goodwill, man hört es von den Anbietern, angewiesen. Wieso überhaupt das komplizierte System mit den Depotkarten?
Man muss vielleicht ein bisschen ausholen, dass hochs Depot auf diesen Gasflaschen drauf ist. Das ist schon lange so. Hintergrund ist, dass die Gasflaschen unter keinen Umständen gefurtgehalten werden sollten. Sie sind nämlich zum Wiederauffüllen, dort Anbieter denkt. Durch das hohe Depot will man garantieren, dass die Flaschen auch wieder zurückkommen und nicht irgendwo in der Natur landet. Das Kartensystem ist, das ist dann erst später dazugekommen. Einzelne Anbieter wie Esso haben das schon lange. Andere wie der Marktführer Vitogas, früher Shell, haben das erst vor ein paar Jahren eingeführt. Ich habe geredet mit dem Patrick Suppiger von Vitogas. Er hat mir erklärt, mit diesen Depotkarten will man das Problem vom Gasflaschenklau in den Griff bekommen.
Es gibt auch Fälle, darum hat man sie auch eingeführt, wo Gasflaschen gestohlen worden sind in der Vergangenheit. Und dort zumal hat man einfach die Flasche können retour geben und sagen, schau, das ist meine Flasche, gib mir 55 oder 65 Franken und ist eigentlich ziemlich schnell so zu einem Depot erschleichen gekommen.
Das Depot, das rechnet sich nämlich ziemlich. Ich bin im Polizeiarchiv auf einen Fall gestossen. Im Kanton Aargau vor ein paar Jahren war ein Gasflaschendieb unterwegs gewesen. Der hat insgesamt 154 Gasflaschen geklaut. So in Schrebergärten, in Gärten bei Grill oder auf Baustellen. Die Flasche hat er dann zurückgebracht und das hat ihm doch knapp 10'000 Franken gebracht. Mit dem Depotkartensystem, wie es jetzt alle Anbieter haben, ist das nicht mehr möglich. Ich habe der Kantonspolizei Aargau rasch ein Telefon gegeben und gefragt, wie es aussieht. Also Gasflaschendiebstahl, das spielt kaum mehr Rolle.
Also wissen wir auch warum. Fassen wir kurz zusammen. Wenn man daheim Gasflaschen rumliegen hat, aber die dazugehörige Depotkarte eben nicht mehr finden, ist das in den meisten Fällen nicht so ein Problem. Das Geld sollte man trotzdem wieder bekommen, wenn man nicht gerade mit 10 Gasflaschen kommt im Jahr. Kommt es eigentlich darauf an, wo das man die Flaschen zurückbringt?
Ja, da muss man schon darauf achten, dass man die Flaschen zur richtigen Verkaufsstelle zurückbringt. Es ist nicht immer ganz einfach. Es hat die letzten paar Jahre insbesondere Änderungen im Markt gegeben. Zum Beispiel, ich habe es schon angesprochen, Vitogas hat Shellgas übernommen oder auch Elf. Das kennt man vielleicht noch von früher, das gehört jetzt zu Totalgas. Es kann also sein, dass auf der Flasche ein Anbieter angegeben ist, wo es gar nicht mehr gibt, unter Umständen. Auch verwirrend ist Folgendes. Die Migros vertreibt eigentlich Esso-Gasflaschen. Die Migros-Tochter und Tankstellenbetreiberin Migrol vertreibt Vitogasflaschen. Also die ganze Situation ist recht verwirrlich. Und wenn man nicht sicher ist, sollte man einfach bei der Verkaufsstelle nachfragen, wo das die Gasflasche angehört.
Wir hoffen ja, dass die Grillsaison noch ein bisschen dauert. Je nachdem, vielleicht das Wochenende nicht unbedingt, dass man Gasflaschen nicht gerade wieder zurückbringen will. Wie sieht es denn aus, wenn man die leere Flasche gegen eine volle duschen will?
Dann kommt es eigentlich nicht darauf an, es sollte jedenfalls nicht darauf ankommen, wo das mal hingeht. Zum Beispiel kann man an eine Shell-Tankstelle Esso-Flaschen bringen und kommt dann einfach wieder eine volle Flasche zurück. Über da muss man ja die Depotkarte nicht zeigen.
Okay, das ist ja logisch. Merci vielmals, Matthias Schmidt. Und apropos Gasgrill, nach den 9 sind wir mit dem Treffpunkt an einem Ort, wo es sehr wahrscheinlich jede Menge von diesen Grill hat. Wir sind nämlich auf dem Camping Lido in Solothurn, der Dani Vorler, zwischen Zelt, Camper, Klappstuhl und Grill von 9 bis 11 im Treffpunkt.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.